Ganz herzlichen Dank. Segen. Darum wird es heute gehen. Es war im Hausflur. Da traf ich zwei Nachbarinnen im Gespräch. Und die eine gratulierte gerade der anderen zum Geburtstag. Und ich kriege mit, ach, da hat wohl jemand Geburtstag. Ich gehe auf sie zu und sage, von Herzen Gottes Segen zum Geburtstag. Große Augen. Kurzes Innehalten, denn ich wusste, diese Frau hat mit Glauben und Kirche überhaupt nichts am Hut. Und meine Reaktion war eine typische Reaktion, wie es nun mal mein Leben und auch mein Beruf mit sich brachte. Immer wenn ich jemanden in der Gemeinde zum Geburtstag gratulierte, war es selbstverständlich zu sagen, Gottes Segen zum Geburtstag. Für diese Person war das völlig, völlig neu. War sie es doch gewohnt, solche Karten zu kriegen, Happy Birthday mit Schweinchen drauf, ne? Aber Gottes Segen? Sie kriegte große Augen, stutzte und bedankte sich bei mir mit einem festen Händedruck. Ich habe diese Begegnung in Erinnerung. Ich hoffe, Sie auch noch. Und ich bin davon überzeugt, sie hat diese Begegnung in Erinnerung. Der Text, um den es heute geht, Genesis 12, 12, 2. So spricht der Herr, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was ist das eigentlich mit diesem Segen? Das Wort Segen gehört ja schon lange nicht mehr zum säkularen Sprachgebrauch, nicht wahr? Machen wir uns so auf die Spur. In früheren Zeiten war es üblich, sich zu segnen. Und der Segen wurde dann mehr und mehr in eine Kurzformel verwandelt, sodass heute kaum mehr jemand weiß, dass wer jemand zum Abschied etwas sagt, ihn segnet. Oder wusstest du, dass Tschüss ein Segen ist? Das wusstet ihr nicht, ne? Tschüss kommt von Adieu. Von dem französischen Adieu, Gott befohlen. Und aus Adieu wurde Tschö und aus Tschüss. Also wenn wir so ganz kurz mal eben jemandem Tschüss sagen, segnen wir ihn. Du weißt es nicht, der andere auch nicht. Ne? Im englischen Sprachumfeld, da sagt man kurz bye-bye. Ja, bye-bye. Das ist auch ein Segen, bye-bye. Es kommt vom englischen God be with you. God be with you, bye-bye. Tja. Shalom, das ist dann schon eher ja, im jüdischen, auch christlichen Sprachgebrauch, ein Friedensgruß oder unsere iranischen Geschwister, Salam, ja, Friede sei mit dir. Jetzt waren wir im Urlaub in Bayern und ich holte Brötchen und die Bäckerin sagte mir, Pfirti. Ist auch ein Gruß, ja, ist auch ein Segen. Gott behüte dich, heißt das. Wusste die nicht? Ich zugegebenermaßen auch nicht, ich habe es gegoogelt. Ja. Es macht doch wirklich einen Unterschied, ob jemanden zum Abschied ein Gott befohlen mit auf den Weg geht, gibt oder ein ich verschwinde aus meinen Augen, ich will dich nie wiedersehen. Oder? Das macht einen Unterschied, oder? Segen oder Fluch. Das ist nicht egal, was wir uns Menschen so gegenseitig mitgeben. Denn das, was wir uns wünschen und mitgeben, das verfolgt uns bis ins Unterbewusstsein, bis in unsere Träume. Es betrifft uns ganzheitlich. Es macht was mit uns. In alten Zeiten, besonders zu Zeiten des Alten Testamentes, war man davon überzeugt, dass der Segen, den man mitgibt, der Segensgruß, sofort wirkt. Der Alttestamentler Klaus Westermann sagte es so, Segen ist nicht nur Wunsch, nicht nur Bitte, es ist Zuspruch, wirkendes Wort. Das Wort wirkt, doch nur dann, wenn Segnender und Gesegneter ein Vertrauen, also Glaube in diesen Segen setzen. Um das Beispiel am Radio zu erklären. Am Radio. Hier in Mainz, habe ich mir sagen lassen, sendet der Deutschlandfunk auf 98,7 Megahertz. So. Die Sendung kann ich nur hören mit meinem Radio, wenn ich auch mein Radio auf 98,7 MHz einstelle. Sonst höre ich nur Rauschen. Wirkendes Wort. Wer auf Gott eingestellt ist, kann auch Gott empfangen. Die Frage ist nur, was sendet denn Gott? Was will er denn senden? So spricht der Herr, so will ich zu dir sprechen, ich will dich segnen. Denn du sollst ein Segen sein. Das will er sagen. So spricht der Herr. Du Mensch, wir müssen miteinander reden. Ich will dir was sagen. Ihr Lieben, alle 66 Bücher der Bibel sind voll von dieser Nachricht. Gott sucht den Gesprächskontakt zu dir, zu Menschen. Du, wir müssen mal miteinander reden. Ob die Noah-Geschichte, Abrahams Geschichte, Isaac, Jakob, die Propheten über Paulus bis hin zum letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Es sind alles Bücher, die davon berichten, wie Gott zu Menschen spricht und ihnen begegnen will, ihnen was sagen will. Der Gipfel des Redens Gottes zu uns Menschen, das ist eine Person. Die Person Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch. In Jesus Christus. In Jesus sehen wir, was Gott dir sagen will. Lies die Geschichten um die Person Jesu herum und lerne, wie Gott auch dir begegnen möchte. Lies, wie er sich schützend vor eine gedemütigte Frau stellt, die wegen Ehebruchs fertig gemacht werden soll. Oder wie er ausgestoßene, kranke, behinderte, gottsuchende, entrechtete begegnet. So will er dir, so will er dem Menschen begegnen. Du, wir müssen miteinander reden. Denn ich will dich segnen. Tja, wir müssen miteinander reden. Wenn wir sowas hören in der Ehe, dann gehen wir Deckung, ja? Oh, jetzt wird's ernst. Oh, jetzt wird was angesprochen, was lange auf der Bank liegt und angesprochen werden muss. Nee, das ist hier anders. Das ist ja anders. Ich will dich segnen. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass dein Leben gelingt. Und dahinter steckt nur diese einzige Absicht. Du sollst ein Segen sein. Dieses Wort sollst, ich mag es nicht. Ist eigentlich auch nicht die richtige Übersetzung. So nach dem Motto, ich habe dich jetzt gesegnet und so bitte jetzt schön, ja, sei jetzt auch mal ein Segen. Weit gefehlt. Das ist nicht imperativisch gemeint, du sollst, sondern indikativisch muss das übersetzt sein. Du wirst sein. Lass dich von mir segnen und du wirst ebenfalls zum Segen werden. Ein Segen an Menschen, mit denen du zu tun hast. Segen ist das Einzige, sagte Albert Schweitzer mal, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Segen vermehrt sich, wenn man es teilt. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage vor allem für Menschen, die sehr wenig von sich selber halten. Schlechtes Selbstbild von sich haben. Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Was bewirke ich schon? Wofür gibt es mich hier eigentlich? Wir alle kennen mehr oder weniger diese Frage, die oft auch an den Kreuzungen des Lebens gestellt werden und auftauchen. Wohin soll ich jetzt gehen? Was soll ich wählen? Wie wird mein Leben bedeutungsvoll? Wie finde ich Rat? Wie finde ich Antwort? Und dann diese Botschaft, hey, ich will mit dir reden. Ich will dir sagen, wer du aus meiner Perspektive bist. Du bist mein Kind und ich glaube an dich. Du glaubst nicht nur an mich, sondern ich glaube an dich. Du bist mein Kind. Ich will dich segnen, glaub mir. Du wirst dann feststellen, dein Leben wird ein Segen werden. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das ist eine Verheißung. Und diese Verheißung, ob diese Verheißung auch bei uns ankommt, das ist nicht immer selbstverständlich. Wie ein Flugzeug eine Landebahn braucht, braucht der Segen einen Landeplatz in unserem Herzen. Worte des Segens sind zwar wirkendes Wort, aber es ist keine magische Formel. Akkadabra, du bist gesegnet. Nein, das ist es nicht. Ja, also kein Zauberwort, das ist aufgrund der Tatsache, dass man es ausgesprochen hat, schon wirkt. Egal, ob du es willst oder nicht. Der Segen ist auf unsere Bereitschaft angewiesen, sich auf Gott einzulassen. Ich will das an folgender Geschichte vielleicht verdeutlichen, an einer Bildergeschichte. Wir kennen ja Rolltreppen alle, ja? Überall in Kaufhäusern, Bahnhöfen und so, Bahnsteigen, gibt es diese Rolltreppen. Fast täglich benutzen wir sie also dort. Es gibt Rolltreppen, die sind nicht immer in Betrieb, weil nur alle Stunden ein Zug hält oder so. Ja? Und man muss durch so eine Lichtschranke und dann bewegen sich nach oben. Nun stellt man sich vor, da kommt eine ältere Person vom Land, ja, steigt aus dem Zug aus und will nach oben. Und die Rolltreppe steht. Und jemand sagt, trauen Sie sich ruhig, die Rolltreppe läuft. Und die Person sagt, nö, Sie können mir viel erzählen, die läuft nicht. Ich nehme lieber die Stufen. Und dann wird die Person an den Arm genommen, ich helfe Ihnen. Gehen durch die Lichtschranke und siehe da, die Rolltreppe bewegt sich nach oben. So ist es auch, so ähnlich jedenfalls mit dem Segen. Wenn wir uns dem Segen vertrauensvoll, das heißt im Glauben öffnen, erhält er auch einen Landeplatz. Wir werden bereichert. Wie? Das ist und bleibt offen. Das hat niemand in der Tasche. Da sind der Fantasie Gottes Millionen Wege geöffnet. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das ist ja ein Spruch, dem Abraham, dem Vater unseres Glaubens, zugesagt wird. Nicht? Deswegen steht er in Genesis 12,2. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus diesem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen wirst du sein. Und wir alle kennen doch die Abraham-Geschichten. Wir wissen doch alle, was danach kommt. Und wir alle wissen, wie es Flüchtlingen geht, die mal eben mit so einem unglaublichen, lebensgefährlichen Bootsübersetzung über das Mittelmeer es dann doch geschafft haben am Strand. Völlig ausgelaugt und Todesangst. Und was dann noch alles kommt, ah. Und zum Schluss begegnen sie deutschen Behörden. Oh. Abraham wusste es damals auch nicht. Er ist in eine ganz andere Rolltreppe geführt worden. An eine derart lange Rolltreppe, dass deren Ende manchmal völlig im Dunkeln und im Nebel lag und manchmal nicht spürbar war, bewegt sie sich eigentlich noch oder bewegt sie nicht. Aber auf Gott vertrauend betrat er diese Verheißung und der Segen setzte sich in Bewegung. Manchmal hinein in den Nebel und Ungewissheit und manchmal in die klare Sonne. Ich würde das Bild gerne noch verlängern. Diese Verheißungsrolltreppe, sie reicht bis in unsere Zeit. Sie reicht bis in unsere Zeit. Matthäus, der Schreiber des ersten Evangeliums, ist interessanterweise äußerst wichtig, dem Matthäus, gleich zu Beginn seines Evangeliums darauf hinzuweisen, dass Jesus direkt der Nachkomme dieses gesegneten Abrahams ist. In Jesus, so will er uns sagen, gibt Gott den damals verheißenen Segen weiter und durch ihn an dich und mich bis zum heutigen Tag. Das wird damit ausgesagt. Theologisch wird damit ausgedrückt, Gott setzt dem in der Welt ständig anwachsenden Fluch und anwachsenden Gewalt eine ebenso anwachsende Segensgeschichte entgegen. Jeden Abend werden wir geschockt durch die Nachrichten, was in der Welt so alles passiert. Hier am Sonntag dürfen wir mal hören, dass es eine Segensgeschichte gibt, die damals angefangen hat und heute nicht endet. Sie geht durch uns auch weiter. Der Segen wird im Namen Jesu Christi weitergegeben und jene, die sich auf den Namen hin Jesu Christi taufen lassen, stehen in diesem Segensauftrag. In dem Auftrag, einander zu segnen und Gutes zu tun. Im Einander segnen sind wir also ganz dicht in die Heilsgeschichte Gottes mit seinen Menschen und seiner Schöpfung eingebunden. Im Segen macht Gott allen Menschen und zu allen Zeiten auch heute ein Gesprächsangebot. Ich will dich gerne segnen, weil du dann selber Segen sein wirst. Und das werden wir heute nicht nur mit vielen Worten hier von vorne machen, sondern das werden wir heute praktisch werden lassen. Ich lade nach dem Gottesdienst zum Segen ein. Dazu gleich mehr. Wenn Gott segnet, öffnet sich eine Tür und lässt uns die kommende Zeit intensiver erleben und Ausschau halten, mal sehen, wie seine Antwort auf mein Anliegen wohl aussieht. Ich erinnere mich an einen älteren Bruder aus Hamburg. Meine erste Gemeinde war in Hamburg. Er kam auch beim Segnungsgottesdienst nach vorne, ein russischer Aussiedler, konnte kaum Deutsch. Er hatte gerade eine Bypass-Operation hinter sich und klagte seitdem über heftig auftretende Schmerzen, Brustschmerzen, sodass ihm der Schweiß im Gesicht stand. Ich riet ihm dringend, den operierenden Arzt aufzusuchen und wollte ihn dafür segnen. Doch er sagte, ich war da schon zweimal. Die können mir nicht helfen. Und er wollte sich eigentlich mit der Sache abfinden und um Kraft bitten, dass er das eben schafft. Ich überlegte kurz und riet ihm gleich am nächsten Tag, zu einem anderen Arzt ins Albertinenhaus zu gehen. Albertinenhaus ist eins unserer baptistischen Krankenhäuser in Hamburg, die eine spezielle Kardiologie haben. Und ich riet ihm, geh dorthin und lass dich untersuchen. Und dann segne ich ihn. Das tat er dann auch und der Arzt stellte fest, dass das Ende eines Drahtes, mit dem die Rippen nach der Operation zusammengebunden waren, sich gelöst hat und von innen immer wie Messerstiche hineinstarkten. Und die operierenden Ärzte, zu denen er gegangen war, holten sich immer die alten Röntgenaufnahmen und haben nicht festgestellt, woran das nun lag. Gut. Muss man dafür gesegnet werden? Um so etwas rauszukriegen? Nein, muss man nicht. Man kann sich auch ins Geschick fügen, man kann auf die Ärzte fluchen, man kann ohne Segen dahinter kommen und seiner eigenen Genialität die Gesundheit verdanken. Doch dieser Mann war am Ende und es war ihm peinlich, noch einmal zum Arzt zu gehen. Er brauchte jemanden, der ihn an die Rolltreppe führt und Gott segnete ihn. Als ich bereits Pastor in der Friedenskirche in Singen war, bekam ich einen Anruf aus Stuttgart, meiner zweiten Gemeinde. Rainer, ich muss dir was erzählen. Stell dir vor, ich habe gestern meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und das hat eine Geschichte. Dieser Bruder hatte eine sehr hoch dotierte Anstellung aus freien Stücken aufgegeben, weil er eine Firmenpolitik stützen musste, die seinem ethischen, moralischen Verständnis widersprach. Er sollte besonders betagten Menschen Versicherungen aufschwatzen, weil die eben viel auf der Tasche hatten. Er kam zum Segensgebet und sagte mir, dass er beabsichtigt zu kündigen. Ich wusste, dass er schon länger damit umging. In meinem Gebet sah ich dann plötzlich, ich betete und sah plötzlich vor mir eine geöffnete Tür und dahinter ein Licht. Mehr sah ich nicht. Aber das sagte ich ihm. Ich sehe eine geöffnete Tür, was das heißt, kann ich dir nicht sagen. Und dann kam dieser Anruf. Ganzes Jahr. Heute hat er eine Stelle ebenso hoch dotiert. Der Chef ist ein Christ und er verwaltet einen Aufgabenbereich, der mit Produkten seiner alten Firma zu tun hat und ethisch sauber sind. Gut, das mag nicht immer so ausgehen. Ich rede da oft gerne von den sogenannten Bonbons Gottes. Segen ist eine Einladung Gottes zum Dialog. Es muss nicht nur um Bewahrung bei einer Operation gehen oder sogar um Heilung. Auch das gibt es, wir haben das ja hier in der Kreuzkirche auch erlebt. Manchmal führt der Segen in ein tieferes Verständnis seiner eigenen Situation. Oder einen tieferen Glauben hinein. Die Folgen des Segens sind jedoch immer ein Mehr an Trost, ein Mehr an Klarheit, ein Mehr an Vertrauen, ein Mehr an Lebensfreude, Glück und Verständnis. Immer ein Mehr an dem, was wir so Reich Gottes nennen. Und umgekehrt kann jeder Fluch, jede verbale Attacke, jede Schimpfkanonade den ganzen Tag verderben. Kennt ihr doch, oder? Meine Güte. Die Nacht kann zum Albtraum werden. Wir sind Menschen und uns geht es manchmal nicht gut. Unser Befinden liegt dann manchmal eben auch auf der Zunge und in unserem Verhalten anderen gegenüber. Ja, manchmal gibt es auch Kirchen, Gemeinden, Menschen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von denen wir wissen, wenn die oder der nicht gut drauf sind, dann heißt es Abstand halten. Sonst drohen heftige und unangemessene Reaktionen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Oftmals hat der Segen in unserem Leben keine Landebahn, weil die Bahn besetzt ist, belegt. Durch unsere Befindlichkeiten, durch Ängste, früh vielleicht schon in der Kindheit gelegt, ungute Erfahrungen und auch Prägung. Wir wissen ja heute, dass jede Krankheit, von der Grippe angefangen bis hin zum Krebs, nie nur somatische, also leibliche Komponenten haben kann, sondern auch seelische und psychologische. Manchmal sehr simpel und manchmal höchst kompliziert. Ich habe euch einmal die Definition der Weltgesundheitsorganisation mitgebracht. World Health Organization, da ist sie. Gesundheit ist ein dynamischer Zustand, verändert sich ständig, ne? Dynamischer Zustand vollständigen physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens und nicht allein die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Wer ist hier von euch vollständig physisch, psychisch, seelisch und spirituell, sozial gesund? Wir sind alle krank, ne? Die Weltgesundheitsorganisation, die brauchte Jahre für diese Definition. Jahre. 1967 war die erste Definition und da fehlte der spirituelle Moment. 1997 wurde dann der spirituelle Aspekt mit hinzugenommen. Also vollständige Gesundheit dann auch, wenn du spirituell gut aufgestellt bist und stark bist. Warum? Weil die Wissenschaftler festgestellt haben, dass der Glaube sehr viel Auswirkungen auf die Gesundheit eines Menschen haben kann. Denn wir Menschen bestehen ja nicht nur aus einem Körper. Der Körper kann sehr gesund sein, aber die Seele weint. Oder wir haben Angst, die unsere Psyche furchtbar belastet. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. An diesem Bild möchte ich es verdeutlichen. Wir Menschen, sehr einfach beschrieben, bestehen aus Leib, einem Geist, einer Seele. So. Auf allen Ebenen, einmal ticken bitte. Danke. Auf all diesen Ebenen kann der Mensch erkranken. Normalerweise haben wir zum Beispiel genug Widerstandskraft, um Grippeviren zu widerstehen. Doch da gibt es Streit in der Familie und dadurch wird die Körperabwehr geschwächt und die Viren haben leichteres Spiel. Wir haben eventuell ein sehr angstmachendes Gottesbild und befürchten, bei der kleinsten Verfehlung von Gott bestraft zu werden. Das kann furchtbare Auswirkungen auf die Psyche haben und dann wiederum auch auf die körperliche Gesundheit. Als Seelsorger habe ich gerade auf diesem Gebiet sehr traurige Geschichten erlebt. Alle drei Ebenen sind eng miteinander verwoben, mitunter kann man sie kaum auseinanderhalten. Darum ist der Mensch körperlich erkrankt, braucht es die Schulmedizin oder auch darüber hinaus vielleicht alternative Medizin. Hat er zum Beispiel Angstzustände, braucht er psychologische Hilfe, hat er spirituelle Probleme, falsche Glaubensgrundsätze etc. oder problematische Gottesbilder, dann braucht es einen guten Seelsorger. Alle drei Ebenen, wie gesagt, durchdringen einander. Darum ist es hilfreich und wesentlich weiterführend, wenn man bei einer Erkrankung tiefer fragt, als nur eben Medizin zu schlucken. Gibt es eventuell seelische, geistlichen Stress, der zu einer Krankheit führte? Nur die Ärzte haben keine Zeit mehr, um diese Fragen zu stellen. Das ist das Problem. Ich besuchte einmal einen Bruder im Krankenhaus, Mitte 50. Er war mit einem Herzinfarkt eingeliefert worden. Rainer, sagt er, schön, dass du da bist. Und ich bin dankbar, zum einen, dass es mir jetzt besser geht, aber eigentlich noch mehr, dass ich überhaupt hier liege. Und ich so aus dem Alltag gerissen wurde. Es war Stress pur. Es war nur noch Stress pur. Ich darf so wie bisher nicht weitermachen. Das weiß ich jetzt. Ja. Zum Heilwerden gehören immer mehr Aspekte als nur die Medizin. Jesus wusste darum. Jesus fragte den Gelähmten, hey, willst du gesund werden? Was für eine Frage! Wenn jemand krank ist, schon so lange Jahre krank ist, dann diese Frage, willst du gesund werden? Ey, geht's noch? Und wir erwarten doch als Antwort, ja klar, darauf warte ich seit Jahrzehnten, ich will gesund werden. Die Antwort ist aber ganz anders. Ich habe keinen Menschen. Das war die Antwort. Herr, ich habe keinen Menschen. Was für eine Antwort, die geht so, so tief. Verzweifelte Einsamkeit und Hilflosigkeit. Das lähmt, das macht krank. Jesus sieht ihn, geht nicht vorbei, wendet sich ihm zu. Der Mann beginnt innerlich zu leuchten und wird äußerlich sogar gesund. Dabei ist die äußere Gesundheit letztlich nur ein zusätzliches Bonbon. Viel wichtiger ist dieser innere, tiefe Friede mit sich selbst und dann auch anderen. Ja, wir kennen sicherlich auch alle Menschen, die äußerlich mit schweren Behinderungen zu leben haben, aber eine unglaubliche Ausstrahlung besitzen. Ja, sie sind Gesegnete und werden andere zum Segen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Segen führt zu äußeren und inneren Heilung. Mitunter mag das ein langer, oft auch lebenslanger Prozess sein. Hier in der Gemeinde wollen wir also heute nicht nur darüber reden, sondern aneinander auch wohlwollend handeln und Segen zusprechen. Das war der Kirche Jesu Christi von Anfang an wichtig, heilende Gemeinschaft zu haben. Das Evangelium hat ja immer auch eine leibhaftige Dimension. Das Wort wurde, so steht es im Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Es wurde nicht nur Wort, Predigt, Gedanke, Philosophie. Nein, es wurde Fleisch. Berührbar, tastbar, mit allen Sinnen. Darum bieten wir heute auch beim Segensgebet die Salbung an. Das ist vom Alten Testament bis ins Neue Testament, bis in unsere Tage eine Geste, die den Segen leibhaftig rüberbringen möchte. Hier vorne werden gleich drei Geschwister, die erfahren sind in der Seelsorge, sitzen auf hier bei diesen Stuhlgruppen und dann auf dich warten. Komm mit deinem Anliegen, das, was dich zurzeit bewegt. Wo dreht der Kopf gerade? Oder vielleicht bist du auch nur dankbar für irgendetwas Großartiges und willst Danke sagen. Auch das geht. Komm, lass dich dafür segnen. Und geh mit einem ganz inneren Leuchten in die kommende Woche und in die kommende Zeit. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Amen.